Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Samstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Wenn Sie 80er lieben, sind Sie heute doppelt richtig bei uns. Wenn nicht, natürlich auch. Unser Gast ist nämlich jemand, der das 80er-Gefühl einfach gelebt hat. Den man vor Augen hat, wenn man an diese Zeit denkt. Und auch heute noch ist er sehr erfolgreich. Moderiert Shows und im Radio und geht mit einem eigenen Soloprogramm auf Tour. Wenn ich sage Formel 1, dann wissen Sie, wer da ist. Peter Illmann ist heute Abend auf dem roten Sofa.
Nicht Ralf Schumacher.
Ja, das ist ja witzig, ne?
Ja. Hinnerk, einen schönen Abend erstmal. Ich freue mich wahnsinnig, im Norden zu sein, weil ich liebe den Norden und Hamburg ganz speziell. Darum danke für die Einladung.
Warum liebst du den Norden so sehr?
Weil es einfach immer so frisch ist und die Alster, wenn ich die sehe, wenn ich das Meer dann sehe, wenn ich da hinfahre. Ich liebe den Norden deswegen, weil ich das Meer liebe und weil diese raue Sache, ich mag es einfach gerne.
Ganz interessant, wo du das eben gesagt hast mit Michael Schumacher, Peter Illmann, also Formel 1, ne? Ja. Also die Assoziationen. Ja. Warum habt ihr das damals eigentlich Formel 1 genannt?
Das weiß kein Mensch. weil es eine schnelle Sendung sein sollte das Auto auch im Mittelpunkt da stand. Aber da war die Formel 1, das Rennen, noch nicht so populär, wie es dann wurde. Und später hat sich dann Bernie Ecclestone geärgert, dass der Name überhaupt in Deutschland dafür benutzt werden durfte.
Werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Lass uns mal einen kleinen Blick auf den Eurovision Song Contest heute Abend werfen.
Oh ja.
Ab 21 Uhr wird es ernst für Sarah Engels. Sie singt für Deutschland. Ja. Wo wirst du dir das Ganze anschauen?
Ich bin bei Freunden eingeladen. Also wenn, gucke ich das immer im größeren Kreis. Weil alleine setze ich mich da nicht hin. Das ist ja langweilig. Ich finde, da gehört dazu, dass man ein bisschen lästert und mal sagt, ach, guck mal die und guck mal das und ach, das schon wieder.
Ja, ja.
Das gehört einfach dazu. Das ist für mich keine ernsthafte Unterhaltung, sondern einfach ein schönes Unterhaltungsprogramm. Und darum mit mehreren Freunden hier in Hamburg freue ich mich drauf, das zu gucken. Und Sarah Engels, ja. Also besser als Baller.
So, auf jeden Fall. Werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Deine professionelle Einschätzung, wo wir landen werden. Es werden noch Wetten entgegengenommen, aber werden wir gleich sprechen. Schön erstmal, dass du unser Gast bist heute Abend.
Gerne.
Peter Illmann, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Karrierestation von Antje Althoff und Nicola Milius.
Er hatte sie alle. Whitney Houston, Michael Jackson, Bob Geldof, Madonna. Wer in den 80ern Rang und Namen hat, kommt vor sein Mikro und in seine Sendung. Die mit dem Sportwagen und den neuesten Songs. Formel 1. Er prägt die Show, die 80er prägen ihn. Vielleicht auch, weil genau da seine Karriere losgeht.
Da, schau her. Ja, so kann man sich täuschen. Aber ich bin wirklich der Peter.
Von der Kindersendung auf die Megabühne. Peters Popshow, damals die größte Musiksendung Europas.
Fünf Jungs aus Manchester, die heißen Take That. Chris de Burgh, Bon Jovi.
Ja, moderieren, das kann er. Verschiedene Fernsehformate, Talk mit Promis, Abendshows und ganz viel Radio.
Man kann sehr spontan reagieren, kann auch mit Leuten kommunizieren.
Ohne Musik geht's natürlich nicht. Und ohne die 80er erst recht nicht. Also los geht die Zeitreise mit Kultmoderator Peter Illmann.
Und als ich gesehen habe, wie du da auf diesem Steiger, also Höhenangst hast du nicht, ne? Das ist ja schon...
Ja, doch, aber da hatte ich es vergessen. Da war die Aufregung groß, über diesen Menschenmassen zu schweben. Aber die Show war natürlich gigantisch. Aber wenn ich heute natürlich Florian Silbereisen sehe, der auch in der Dortmunder Westfalenhalle noch eine viel gigantischere Technik hat, da bin ich schon neidisch. Wenn wir die gehabt hätten, wäre es noch besser gewesen.
Sag mal, warum sind die Menschen immer noch so begeistert von den 80ern?
Oh, das, wie lange haben wir Zeit jetzt?
Ja,
ja, das ist wirklich eine große Frage. Es liegt natürlich zum einen an der Musik, weil ich habe ja immer mehr junge Hörer, auch bei 80s, bei meinem Sender, die einfach die Musik entdecken für sich und darin sozusagen gucken, wie war denn das mit Peter Gabriel, wie war denn das mit vielen anderen 80er-Stars. Die andere Sache ist natürlich die, das weißt du selber und wissen auch, glaube ich, alle anderen, die Welt heute ist nicht gerade die beste und nicht gerade die einfachste und auch nicht gerade die schönste. Und immer wenn so sowas so ist, dann wünscht man sich ein bisschen weg von dieser Aktualität. Ja. Und die 80er waren ja auch kein perfektes Jahrzehnt. Aber erstens waren wir alle ein bisschen jünger und zweitens war es ein bisschen einfacher. Und darum glaubt man einfach darin, eine Lösung zu finden. Das finde ich auch völlig legitim, weil ich habe auch einfach mal Lust, die Nachrichten auszulassen und in dieses Jahrzehnt einfach einzutauchen und zu sagen, Mensch, es war toll und es war schön.
Es ist so ein besonderes Lebensgefühl, die 80er, ne?
Es war optimistischer als heute, das finde ich schon. Und das ganze Jahrzehnt war optimistisch, weil alle immer glaubten, es würde alles freier und liberaler und toleranter. Und das ist ja auch eine Zeit lang so gewesen. Und heute, ja, in einigen Ländern, auch Europas, ist es ja nicht mehr so ganz toll.
Wir schauen mal drauf. Du machst auch moderierst auch eine 80s-Live-Show. Da treten ganz viele Künstler auf.
Das Ereignis ist toll, weil da ja wirklich, ich weiß nicht, wie ein Stadion, 40.000. Wir machen das ja am 18. Juli hier in Hamburg,
genau,
im Volksparkstadion auch. Und ich bin gespannt, es wird mit Sicherheit voll. Also da sind ja auch die großen Stars dabei. Also Holly Johnson, Kim Wilde sind alle da und Alphaville natürlich auch. Und das lohnt sich schon. Und das ist schon ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da rausgeht. Nicht, dass es so viele Menschen sind, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, dass alle sagen, heute Abend feiern wir die 80er, heute Abend ist einfach eine gute Zeit und das steckt an und das ist toll.
Alphaville sind dabei, Camouflage sind dabei, Nena ist auch mit dabei. Bei Alphaville übrigens den Marian Gold, der Sänger, den habe ich vergangenes Jahr noch in Marbella gesehen, da sind die auch aufgetreten. Macht Spaß. Einfach Spaß. Und der hat so eine unglaubliche Power noch auf der Bühne.
Ja, der ist
die geben alle Gas. Die geben alle richtig Gas. Das ist toll.
Das ist das Schöne auch. Also auch Samantha Fox, wenn die kommt.
Ja.
Die ist ja nur so klein. Ja. Aber eine unheimlich nette Person. Die sagt immer, hallo Peter. Es ist jetzt ein tolles Verhältnis zu den Künstlern, weil die heute auch alle ein bisschen relaxter sind, ein bisschen gelassener. Früher waren die ja auch nur ihre Superstar-Sachen ausgelebt. Und heute ist das alles einfacher. Ich freue mich drauf. Ja.
Und ich denke mal, einen großen Teil von dieser 80er-Begeisterung, das hängt auch mit Formel 1, mit dir auch sicherlich zusammen. Das war ja eine echte Kultsendung im Fernsehen. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Sicher, ne? Du warst beim Radio, du warst beim Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Wie bist du dann, oder wie ist die Idee zu Formel 1 überhaupt geboren worden?
Das war nicht meine. Also zum Bayerischen Rundfunk bin ich ja durch Zufall gekommen. Und
Thomas
Gottschalk hat mich dann sozusagen ein bisschen eingewiesen und mir die ersten Ratschläge erteilt. Dem bin ich auch bis heute dankbar. Und ich lasse auch nie was auf Thomas kommen. Weil der hat mir sehr geholfen im Leben und hat mir auch ZDF den Weg geebnet dahin. Und Formel 1 ist durch Zufall entstanden. Keiner wusste genau, was das ist. Video-Hit-Parade und wir spielen alles, was da kommt. Aber das haben wir so gemacht und das hat so geklappt. Und das war natürlich Kult, weil es die erste Sendung in dieser Form tatsächlich war im deutschen Fernsehen.
Ja, das war ja auch ein bisschen revolutionär.
Ja.
Das war eine andere Sprache auch.
Ja, und eine andere Kulisse. Ich habe ja meine Texte auch nicht irgendwie aufgeschrieben bekommen. Das war immer alles relativ spontan und das mache ich ja bis heute auch so. Ich bin kein Mensch, der auswendig lernen kann oder so ablesen kann. Und insofern waren da auch mal solche Sachen dabei. Ja. Ich habe auch mal von Pia Sadore irgendwie gesagt, ihr Alter hatte ja die Millionen und sie hat dann dazu getanzt und so. Das war alles so ein bisschen sehr locker, aber es war schön, hat Spaß gemacht.
War auch eine andere Zeit, das muss man einfach mal sagen.
Ja,
das war dann natürlich cool, dass man dann mal sowas rausgehauen hat.
Ja, aber das kann man ja heute, ja, nicht überall mehr, aber ich hoffe, man kann es immer noch tun und sollte es auch immer noch tun, weil die Schere im Kopf sollte nie entstehen.
Ihr hattet einen Riesenvorteil, weil da war der Fundus von der Bavaria, Produktionsgesellschaft, Filmproduktionsgesellschaft Bavaria, war direkt bei euch im Haus.
Ja.
Da konntet ihr euch immer an allen möglichen Sachen bedienen.
Ja, das stimmt. Da wurde nebenan gerade Roland Emmerichs erster Kinofilm gedreht. Mhm. Und die unendliche Geschichte war ja auch da. Und darum bin ich auch manchmal auf der Rennschnecke gesessen. Die stand ja da rum. Ne? Also war ja alles da. Oder der Drache Fuchur.
Von der unendlichen Geschichte.
Ja, von der unendlichen Geschichte. Der stand da auch rum. Und den haben wir dann ab und zu mal benutzt. Und die Effekte stammen auch alles aus der Filmwelt, weil das waren alles Filmleute. Bavaria war ein Filmstudio und kein Fernsehstudio. Und ich hatte meinen ersten Vertrag auch als Schauspieler in der Rolle des Moderators bekommen. Weil es gab gar keine Moderationsverträge. Es war sehr lustig.
Ich meine, Madonna war auch damals, ganz zu Anfang ihrer Karriere, war auch einmal bei euch zu Gast in der Sendung.
Madonna war da, ja.
War klar. Bei Formel 1,
ne?
Wie hast du sie damals, ich meine, da war sie ja noch ganz, was war das?
In Deutschland.
Holiday oder Holiday.
Ja, das waren die ersten Hits, da war sie in Deutschland noch nichts. Und ich weiß noch, wie Kameramann sagte, ach, das ist wieder so eine Frau, die ist morgen auch wieder weg vom Fenster. Ja, war nicht so. Und wir haben uns alle nichts dabei gedacht. Die hat sehr professionell ist die aufgetreten. Die hat 5-mal das Ganze geprobt, weil sie auch sicher sein wollte, dass es richtig so ist, wie sie es wollte. Da hat man schon gemerkt, das ist kein Mädchen, was mal eben so was singt, sondern die weiß ganz genau, was sie will. Das ist das Einzige. Aber kein Mensch ahnte, dass sie mal Madonna werden würde. Das tun auch einige wieder mehr sogar, dass man nicht nur die Vinylplatten kauft, sondern auch wieder sich Alben anhört und sich ein bisschen da rein vertieft. Das ist vielleicht nicht die Masse, die es macht, aber es machen einige schon. Also es gibt schon noch.
Ja, auch gerade das Thema Vinyl. Ne? Also das ist, neulich war zum Beispiel Tim Bensko hier. Es kommt kein Künstler ohne ein Vinylalbum. Nein,
unbedingt.
Ne? Weil sie genau wissen, die Leute kaufen genau dieses.
Die sind dann dreimal so teuer, aber macht ja nichts.
Hast du ein Lieblingsvideo aus deiner Zeit noch so in Erinnerung, was du ganz
besonders
hast?
Ja, da gibt es so viele. Ja, das Aha-Video. Take on Me, warte mal. Das ist mit den Zeichen, mit dem Gestrichelten,
ja.
Das ist schon ein ganz tolles Video, muss ich sagen.
Das wurde so gezeichnet.
Realbild und gezeichnet. Ja. Und der Held kommt dann aus dem Bezeichnen raus und Freundin. Und am Ende sind sie alle glücklich vereint. Und in Wirklichkeit auch noch, weil Morten Harket, der Sänger, auch noch mit dem Model, was da gespielt hat, dann liiert war. Also perfekt.
Schön. Ja. So, und dann nach Formel 1 bist du zum ZDF gegangen.
Genau.
Peter Illmanns Treff. Was hattet ihr euch vorgenommen? Was wollt ihr damit aufreißen?
Also ich hatte gedacht, Formel 1 hast du jetzt lang genug gemacht. Und ich möchte gerne Live-Sendungen. Und dann habe ich mit Thomas Gottschalk gesprochen, den ich gut kannte damals. Und er hat gesagt, ach, das ZDF sucht eigentlich jemanden, das wird vielleicht gehen. Und dann habe ich mit denen geredet und dann haben wir gesagt, machen wir. Und dann habe ich auch Peters Popshow von Thomas übernommen. Ja. Früher war das ja Tommys Popshow. Und das war schon sehr reizvoll. Ich war dann auch sehr traurig irgendwie, weil das Formel-1-Team so nett war. Und die Leute wussten ja nicht, dass ich einfach gehen würde. Ich habe es einfach gemacht. Aber war so und im Nachhinein muss ich sagen, dafür habe ich sehr viel von der Welt gesehen und sehr interessante Shows gemacht.
Unter anderem war da eine junge Sängerin bei dir zu Gast, die hatte ihren ersten Deutschland-Auftritt überhaupt. Whitney Houston.
Ja.
Wie hast du Whitney erlebt?
Ich habe immer alle 4 Wochen mit Holm Dressler, meinem Redakteur, zusammengesessen und überlegt, welche Leute laden wir ein zu PIT, Peter Illmann Treff, das war die ZDF-Sendung. Und Whitney Houston kamen wir als Vinylplatte und ich sagte, erstens sieht sie toll aus, sie hat eine Wahnsinnsstimme. Und die ist noch nicht so bekannt in Europa, die sollten wir einladen. Und die Plattenfirma natürlich, ja, sofort. Und dann kam sie und war da. Und tatsächlich, heute gilt das schon als Kultauftritt, der erste, ich glaube sogar in Europa, in Deutschland mindestens, in meiner Sendung. Und das war schon für mich auch ein Erlebnis, obwohl ich natürlich auch da nicht wusste, dass es mal die ganz große Whitney Houston werden wird. Und später habe ich in der Popshow sogar mit ihr zusammen gesungen auf der Bühne.
So.
Man hat mich nicht gehört. Ja, sie hat mich so in den Arm genommen. Und das sind schon tolle Momente, die ich nie vergessen werde.
Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Singen, das ist auch so eine Anekdote, die erzählst du in deiner neuen Show.
Ja.
Du hast deine eigene Show, ein eigenes Solo-Programm mit DJ, muss man sagen, entwickelt. Peter Illmanns 80er-Show.
Ja.
Findet jetzt zum ersten Mal statt, auch am 27.28.
Im Schmidtchen, genau.
Im Schmidtchen,
am 27. und 28. Mai, ganz genau. Da bin ich ganz stolz in Hamburg.
Ja.
Und da bin ich auch ganz schön aufgeregt, weil ich möchte die Leute einfach mitnehmen, einen Abend lang in die 80er. Aber da ist jetzt keine große Band da, auch kein Künstler im Moment, sondern nur ich. Und es gibt sehr viele Einspielungen. Wir werden mal gucken, was gab es da an Werbung, was gab es natürlich an Videos, an Musik. Musik ist immer ein wichtiger Bestandteil. Aber nicht nur. Also ich möchte einfach die Leute mal 1,5 Stunden entführen in die 80er. Und ich hoffe, sie kommen und machen mit und freue mich drauf. Und wenn das erfolgreich ist, machen wir das auch noch öfter. Ich habe jetzt schon ein paar Termine auf Norderney zum Beispiel. Das ist eine kleine intime Sache. Also das Gegensatz von 80er Live, da ist ja das große Stadion. Hier ist es mal klein und ich freue mich wahnsinnig, mit den Leuten so zusammen zu sein und ich hoffe, den Leuten gefällt es.
27. 28. Mai im Schmidtchen, in Schmitz-Tivoli.
Ja.
Wirst du dann auch die Geschichte von Jennifer Rush erzählen?
Vielleicht.
Die Geschichte, als Jennifer Rush dich verletzt hat.
Ja.
So kann man es ja immer. Komm, jetzt musst du es erzählen.
Ja, ganz kurz.
Nein, the power of love.
Ja, genau. Sie ist gestürzt, weil Trockeneis auf der Bühne war, so glitschiges Zeug. Und ich habe sie aufgefangen. Sie war gerettet, ich aber nicht. Mein Knie, glaube ich, war völlig hinüber und ich konnte nicht mehr auftreten. Musste am nächsten Tag aber Sendung machen. Und dann bin ich tatsächlich in die Kabine von Bayern München gegangen, weil da war Dr. Müller Wohlfahrt. Mhm. Und ich musste ganz
still sein. Damals noch junger Arzt.
Ja, aber Vereinsarzt, ein Genie. Ja, ja. Und ich musste ganz still sein, bis die Spieler weg waren. Und dann hat er sich das angeguckt, gefühlt, gemacht, irgendwas gespritzt, alles weg.
Was mich nochmal unheimlich interessieren würde, den ich leider nie kennengelernt habe, Falco.
Ja.
Was war Falco? Es gibt so unglaublich viele Geschichten, auch von den Kolleginnen und Kollegen von NDR 2, die damals mit ihm auf Konzerten gewesen sind. Mhm. Da muss unheimlich was los gewesen sein. Aber was war das so für ein Mensch?
Also ich kenne ihn tatsächlich nur von ein, zwei sehr privaten Abendessen. Also das hat die Plattenfirma organisiert in München. Und ich fand eigentlich, es war ein relativ normaler Mensch. Der war also, hatte nicht unbedingt diesen Schmäh, den er auf der Bühne hat. Er war auch überhaupt nicht arrogant. Und er war nicht der Falco, sondern einfach die Privatperson.
Ja, ja. Ja, genau.
Und das fand ich immer sehr sympathisch. Und was ich immer sehr schade fand, war, dass er in Österreich dann irgendwie wirklich runtergeschrieben wurde und keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Darum ist er ja auch ausgewandert. Und kaum war er tot, war auf einmal der ganz Große. Und das fand ich immer sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und das war ihm auch nicht gerecht. Und ich bedauere es, weil er hat die deutschsprachige Popmusik, glaube ich, schon ganz schön weitergebracht.
Ja, und da war sehr mutig auch. Ja. Also das muss ich sagen, provozierend. Ja, ja, klar, natürlich. Ich meine, was da für Skandale rausgekommen sind.
Auf jeden Fall, natürlich.
In so ein bisschen anderen Fahrwasser, das hat ja, ist auch eine Zeit, waren ja nun auch Modern Talking.
Ja.
Also, ne? Dieter Bohlen, Thomas Anders. Als du zum ersten Mal die beiden getroffen hattest, hatte Thomas Anders dann auch diese Nora-Kette um?
Ja, die hat er ja lange gehabt. Die beiden haben sich, finde ich, total verändert. Damals war es so, dass Dieter eigentlich der umgängliche, sympathische, wenn auch etwas arrogante war. Und Thomas schwebte über allem. Und ich dachte, uiuiui, der sieht ja fantastisch aus. Die Mädchen mögen ihn alle und die Jungs auch. Aber den kannst du gar nicht ansprechen. Und heute ist es umgedreht in dem Sinne, als dass Thomas Anders heute ein wahnsinnig sympathischer, toller Typ geworden ist, der auch eine fantastische Show macht, wenn er alleine auftritt jetzt. Herr Bohlen hat sich auch geändert, den habe ich auch letztens getroffen bei der 80er Live-Sache. Der ist auch milder geworden und hat mich ganz normal begrüßt. Und früher war das immer so ein bisschen kampfmäßig.
Wer ist so der Platzhirsch?
Ja, da so ist, aber auch der hat sich geändert. Insofern, und ich habe meinen Frieden auch mit Modern Talking gemacht.
Was habe ich gesagt? Modern Talking meinte ich auch. Ich habe was anderes gesagt.
Hast du was anderes gesagt?
Ich habe was anderes gesagt. Ich habe es vergessen. Ja,
okay. Ja, wir haben es alle.
Ist egal.
Nein, Modern Talking natürlich war damals ein Streitpunkt, aber heute ist es Kult. Und insofern, wenn irgendwas lang genug dauert, dann wird es auch irgendwann ganz
und gut. Und wenn jeder Sherry Sherry Lady singt, dann haben sie auch was richtig gemacht.
So ist das.
Modern Talking.
Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Das sagt Dieter ja auch und das stimmt auch. Man muss das erstmal alles so hinkriegen, nicht wie er das hingekriegt hat. Und das schafft, weiß Gott, nicht jeder.
Geronimus Cadillac. Ich schweife ab. Aber wir bleiben jetzt musikalisch, denn heute Abend ist der Eurovision Song Contest. Da werden wir jetzt mal in Vorbereitung darauf uns den Film von Dimitri Paul ansehen. Der hat nämlich den Sänger der deutschen Teilnehmer von 2023 getroffen.
Der ESC vor 3 Jahren.
London glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Scream for me, Liverpool!
St. Pauli heute. Chris Harms bei der Tourvorbereitung.
Die Optik ist uns mega wichtig und das war es auch schon immer, einfach weil wir immer das Gefühl hatten, wir möchten gerne ein Gesamtkunstwerk machen, dass man irgendwie auch ein bisschen so aussieht, wie man klingt. Und mit Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehen, fühlt sich so unfertig an.
Belladonna sorgt seit 10 Jahren dafür, dass beim Lord of the Lost Frontmann obenrum alles tipptopp aussieht.
Ich war auch ganz stolz, ne, dass wir die Haare damals von schwarz auf weißblond, was wir ja heute auch wieder machen, gesund hinbekommen haben.
Deine blonden Haare, also die blonden Haare, die du mir gemacht hast, habe ich auch stolz auf der Eurovision-Bühne getragen.
Genau.
Eine imposante Bühnenfigur. Aber wie unterscheidet sie sich zur Privatperson?
Wir spielen keine Rolle auf der Bühne, sondern was wir transportieren wollen, sind immer echte Emotionen. Und ich glaube, das funktioniert durch eine Rolle nicht.
What we are is but a choice. A promise to ourselves. We are free to break and change.
Es sei eher eine überdrehte Version von sich selbst. Laut und gewaltig. Vielleicht auch ein wenig wie der Hamburger Stadtteil, in dem Chris Harms wohnt, St. Pauli.
Ich mag es. Ich mag es, dass überall Leben ist, dass bunte Lichter irgendwo sind. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Typ und vielleicht ist das der Kontrast, den ich um mich herum brauche.
Mit 20 zog der Sänger auf den Kiez.
St. Pauli ist ein Ort, hier würdest du wahrscheinlich fast mit einem Fragezeichen angeschaut werden, wenn du eine Regenbogenflagge raushältst, um zu demonstrieren. Weil es ja einfach völlig normal ist, dass lieb doch, wen du willst, sei doch, wie du bist. Und wir kommen hier irgendwie alle miteinander klar. Und ich glaube, genau dieses freiheitliche Denken, das ist das, was ich einfach sehr, sehr mag.
Alle sollen so sein, wie sie wollen. Für Harms ein Kerngedanke vom Eurovision Song Contest. Sein Auftritt 2023, für ihn bis heute surreal.
Einmal der Moment, wo verkündet worden ist beim deutschen Vorentscheid, dass wir zum ESC fahren. Und dann ist es das Herzklopfen direkt vor unserem Auftritt. Die Bühne noch dunkel und es kam tatsächlich so ein Herzklopfen, bevor der Song beginnt. Und ich habe den Song ja alleine begonnen. Die Stimme fängt ganz alleine an und dann kommt Klavier. Und aus dieser Stille heraus diesen Song zu starten, das werde ich nie vergessen.
Beim ESC wurde es aber nur der letzte Platz.
Bei uns war die Fallhöhe unglaublich gering. Also wir hatten Nummer 1 Album direkt vorm ESC. Wir waren direkt mit Iron Maiden auf Tour vorm ESC. Wir waren als Band schon voll am Start. Wir haben den ESC gemacht wie so die Kirsche auf der Torte. Und dann ist die Kirsche halt von der Torte dann abgegessen worden und war dann weg. Und das war dann halt der letzte Platz. Deshalb war das für uns tatsächlich relativ egal. Es hat nichts kaputt gemacht. Wir haben unglaublich viel dadurch gewonnen und nichts verloren. Das mag einem jungen Solokünstler mit einem Song anders gehen. Uns hat es nicht geschadet und wir würden es jederzeit wieder machen.
Und das macht Lord of the Lost zu wahren Siegern.
Ja, Lord of the Lost, ich weiß noch, 2023 angetreten für Deutschland. Das hat ja für viel Begeisterung auf der einen Seite und für viel Unmut auf der anderen Seite gesorgt. War das für dich sehr mutig oder doch eher fahrlässig?
Ich fand's mutig. Ist nicht meine Musik, aber ich fand's mutig, sowas zu machen. Ich hatte andere Favoriten in den Jahren. Ich finde, Deutschland hat so tolle Beiträge gehabt. Zum Beispiel Malik Harris,
ja.
Rockstars. Für mich ein super toller Titel.
War auch hier auf dem Sofa, hat hier in der Sendung gesungen, performt, war ein klasse, ja, klasse Junge, klasse
Song. Der ist sympathisch, der ist toll. Ja. Und warum der so weit unten gelandet ist, ist mir ein völliges Rätsel, muss ich sagen. Ganz toll. Oder auch Isaac, der hat ja auch für Deutschland angetreten, war auch ein toller Titel, den ich heute noch gerne höre. Ich verstehe das nicht, warum Deutschland so weit unten immer war.
Dann lass uns doch mal überlegen, was macht denn eigentlich einen erfolgreichen Eurovision Song Contest Song aus?
Kann ich dir sagen, das erste und einzige Mal, wo ich richtig lag, war vor längerer Zeit Alexander Rybak, Fairy Tale, der Junge mit der Geige, wenn du dich erinnerst. Da habe ich gesagt, der wird gewinnen. Der hat so eine Ausstrahlung, der ist jung, der sieht gut aus, der kann singen, alles. Und da habe ich das erste und einzige Mal recht gehabt. Der war dann tatsächlich mit Abstand der erfolgreichste Sieger beim ESC. Sonst liege ich leider immer daneben. Ich glaube, man muss was Besonderes bieten. Und das hat ja auch der Portugiese gemacht, der jetzt vor ein paar Jahren mal gewonnen, vor 10 Jahren. Mhm. Der war was völlig anderes als dieses explodierende Feuer und Sensation und halbnackte Damen, die rumhüpfen. Der war ein ganz schlichter Mensch, der ernsthaft seinen Fado da gesungen hat. Und genau das passte.
Das ist vielleicht das Erfolgsrezept, dass man eben nicht in dem Moment, weißt du, jetzt hat man ja so das Gefühl, alle wollen Ballerbunt und Rauch und Feuer und hin und her und es muss
das
krachen.
Das ist ja die Gefahr, die ich ein bisschen diesmal sehe, weil es ist ein toller Titel, also der Feiertitel.
Wir reden über Sarah Engels.
Sarah Engels
mit
ist
ihrem
auch
Titel
eine
Feier.
Tolle, professionelle Frau, die sieht toll aus, die hat eine tolle Show, der Song ist gut. Aber es ist für mich halt jetzt nicht, dass man sagt, boah, Wahnsinn, das ist mal was völlig anderes. Es ist wie vieles andere. Und darum glaube ich nicht ganz, dass er nach oben kommt. Ich drücke natürlich ganz fest die Daumen, dass es trotzdem
Wo du gerade von Ausstrahlung gesprochen hast, ich finde aber, Sarah Engels hat eine tolle Ausstrahlung, wirkt sehr sympathisch,
Absolut.
Sehr selbstbewusst, eine tolle nach vorn strebende Frau.
Das, das gefällt mir sehr gut. Das muss auch sein und ist auch ganz wichtig. Ich glaube, jemand, der gar keine Ausstrahlung hat, der wird es auch nicht schaffen. Da kann das Lied noch so gut sein. Insofern, Chancen sind da und ich drücke, wie gesagt, die Daumen. Mein Favorit ist tatsächlich Australien, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht der große Wurf, dass man sagt, was völlig Neues, aber finde ich gut.
Ich glaube, Kroatien könnte auch was machen.
Ja.
Das ist ein besonderer Song, muss ich sagen. Der geht auch in so eine bisschen andere
Richtung. Ja, aber dass Boy George rausgeflogen ist, das ist ja also, nun also
für... Den kennst du ja von den 80er-Shows.
Ja, den kenne ich und ich fand den Song auch nicht schlechter als viele andere. Er war eigentlich von San Marino, glaube ich. Mhm. Der war eigentlich ganz schön. Und das hat mich schon geärgert. Ich weiß nicht, ob die Leute sich rächen wollten nach dem Motto, wenn da so ein großer Star kommt wie Boy George, dem werden wir es mal richtig zeigen. Ich fand es sehr schade, weil ich glaube, der hätte das Ganze bereichert. Auch die Band natürlich, Sängerin. Sehr schade, dass die nicht mehr dabei sind.
Wir starten heute Abend von Platz 2. Da sagen viele, also Startnummer 2, da sagen viele, das ist der Todesstartplatz.
Puh, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, das ist
kann also, schon sein, ja.
Ne, auch noch eingebettet zwischen zwei Favoriten.
Ach du Liebes.
Das ist also nicht so ganz glücklich gelaufen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich will jetzt nichts provozieren, aber das Ganze findet ja in Österreich statt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Österreicher uns nur mögen, ne, uns Deutsche. Aber
nein.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass, man sieht das ja an den Abstimmungsverhalten,
ja.
Wir kriegen ja nur Punkte aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland. Da kriegen wir nicht so viele Punkte.
Nee, das stimmt.
Hat das auch was mit uns als Deutschland zu
tun? Ja, ich glaube, das wird ja immer geleugnet. Ich glaube schon, dass es ein bisschen, weil, ich meine, die Skandinavier sind eine Gruppe, die Osteuropäer sind oft eine Gruppe. Das geht dann immer irgendwie zusammen. Und Deutschland, nicht mal die Namens-, die Sprachverwandten stimmen für uns. Es muss schon ein brillanter Titel sein, dass Deutschland mal ganz nach oben kommt. Das hatten wir ja auch ein paar Mal. Dann kann es klappen. Aber wie gesagt, bei den anderen, die ich auch toll fand, da habe ich es nicht verstanden, warum da keiner dafür gestimmt hat. Ein bisschen so ist schon Deutschland so ein bisschen, die sind die Größten, die müssen wir nicht unbedingt.
Ja,
ich weiß es nicht. Also, schade, dass diesmal viele Länder fehlen, aber das ist ein anderes Thema. Aber kurz gesagt, ich finde es nicht gut, das Ganze zu boykottieren, weil Israel hat eine ganz starke queer Community und die künstlerische Szene ist völlig eigenständig und darum finde ich es einfach schade, diese Leute zu bestrafen.
Und gerade in der Musik sollte eine Vereinigung stattfinden.
Ja. Das so.
Heute Abend ab 21 Uhr, Eurovision Song Contest, wird es ernst. Auch für Sarah Engels, die für Deutschland antritt.
Ich drücke die Daumen.
Wir drücken alle die Daumen. Und einer, der heute Abend mit Sicherheit auch gucken wird, wird uns jetzt zu einem völlig anderen Thema etwas sagen. Hier ist Matze Knob.
Peter ist jemand, der sich wirklich für benachteiligte Menschen einsetzt. Peter hat ein großes Herz. Peter ist äußerst sympathisch, hat ein unfassbar nettes, wie soll ich das sagen, gewinnbringendes Auftreten. Und bei Kinderlachen, wie gesagt, können wir immer auf ihn zählen. Er ist jetzt schon so lange dabei, er ist bei jeder Gala da. Immer wenn Peter gerufen wird, sagt Peter selbstverständlich, bei benachteiligten Menschen, da bin ich auf jeden Fall am Start. Und deswegen, lieber Peter, jetzt spreche ich dich einfach mal persönlich an. Wir sind froh und dankbar, dass du in unseren Reihen bist. Wir sind dankbar, dass es dich gibt. Und du bist auch für mich heute immer noch ein absolutes Vorbild in Sachen Moderation. Und ich liebe deine 80s-80s-Stories. Da erzählst du ja immer so ein bisschen was, wie ist der Song entstanden? Wie hat sich die Band aufgelöst oder wieder zusammengefunden? Finde ich grandios und deswegen Daumen hoch für Peter Illmann von mir, vom Matze. Gruß in die Runde, Gruß in die Sendung.
Boah, danke Matze, das ist eine tolle Moderation, wirklich. Freut also, mich sehr.
Wir müssen es kurz aufklären, es geht um Kinderlachen e.V.
Genau.
Das ist ein Verein, da bist du auch Botschafter, du bist freundschaftlich verwandelt. Ja. Es geht um Kinder, die halt...
Um Kinder vor allem in Deutschland, denen geholfen wird mit Sachspenden. Und das sind zwei Menschen, Christian und Marco, die diese Sache gegründet haben sozusagen. Und Christian Vosseler hat mich damals mal angesprochen, vor Jahren, ob ich Lust hätte, musikalisch irgendwas zu machen. Wir wollten dann die Popshow vielleicht wieder aufziehen, das hat nicht geklappt. Aber ich fand es faszinierend, wie das Ganze von den beiden geleitet wird, ohne großen Verwaltungsaufwand. Das Geld geht wirklich eins zu eins in diese Spenden. Mhm. Und darum bin ich auch dabei geblieben. Und Matze moderiert immer die große Gala, die am Ende des Jahres immer stattfindet. Und das ist immer ein großer Erfolg, wo auch wirklich tolle Stars hinkommen, die also auch was für Kinder tun. Und insofern, Kinderlachen steht bei mir ganz oben, ja.
Kinderlachen e.V. können Sie ja vielleicht mal im Netz sich anschauen. Also lohnt sich da auch weiter zu unterstützen. Jetzt kommen wir zu einem Medium, das du natürlich auch bestens kennst. Du bist Moderator bei 80s 80s auf DAB.
Hat Matze auch gerade schon gesagt.
Hat er gerade schon erzählt. Kannst du gleich noch was kurz zu erzählen? Also wir schauen uns mal an, Radio, immer aktuell. Alicia Elling und die Radio Oldies.
Aus den Weiten Ostfrieslands kommt ein ganz besonderer Sound.
Und eine ganze Menge Musik haben wir wieder dabei. Mein Name ist Paul Meyer, ich sage hier Hallo und einen schönen guten Morgen oder Moin, wie man hier in Ostfriesland sagt. Hier ist wieder Rockmix, 2 Stunden lang mit alten Sachen und mit neuen Sachen. Alles gemischt aus dem Sunrise-Archiv in Großheide.
Radio Sunrise ist ein Internetradio ohne Werbung. Sie senden Rock jeglicher Art. Rund um die Uhr. Der 73-jährige Paul Meyer sitzt im Landkreis Aurich. Seine 22 Teamkollegen senden verteilt über Deutschland und England aus ihren Heimstudios.
Wenn man schon mal Radio irgendwann angefangen hat, Radio zu machen, das ist eine Sache, das lässt einen dann nicht mehr los.
Seit Paul Meyer als Kind ein altes Radio auseinanderbaut, brennt er für das Medium. Der Wahlostfriese wurde Radio- und Fernsehtechniker. Entschließt sich dann, selber Radio zu machen. Er sendet auch im Zeitalter von Streaming-Apps.
Ich finde, ein moderiertes Radio ist immer noch etwas anders als Spotify. Man kann Informationen an die Hörerinnen und Hörer weitergeben.
Pro Monat schalten 4.000 bis 6.000 Menschen Radio Sunrise ein. Der Sender hat eine spannende Geschichte. Es ist die Zeit der sogenannten Seesender in den 60er und 70er Jahren. Damals spielen offizielle Radios nicht die Musik, die junge Leute hören wollen. Private Radiostationen senden deshalb Beatles, Rolling Stones und Co. von Schiffen aus, außerhalb der Hoheitsgewässer. Finanziert mit Werbung. Doch bis 1974 verbieten Staaten nach und nach die Finanzierung. Um trotzdem weiter Rockmusik zu hören, gründet Paul Meyer mit Mitstreitern den Piratensender Radio Sunrise unter verschiedenen Namen. Illegal.
Es war abenteuerlich. Es war sehr abenteuerlich. Und wir mussten immer darauf achten, wenn irgendwo mal Peilwagen auftauchten, dass wir dann auf der Hut waren. Aber man gewöhnt sich an alles. Und da wir das damals ja 9 Jahre lang gemacht haben, wurde die Furcht vom Erwischen wurde immer kleiner.
Peilwagen der Deutschen Bundespost suchen damals emsig nach illegalen Sendern.
Die Bundespost fahndet im Äther nach dem Standort des wahrscheinlich mobilen Schwarzen Kanals.
Eines Tages, beim Schützenfest, wird auch Radio Sunrise erwischt.
War schönes Wetter, Pfingsten 1982, wurde gegrillt draußen, das Studiofenster war sogar auf und dann guckte auch mal die Polizei durchs Fenster. Wir haben dann also praktisch nur noch Mikrofon aufgelassen, dass wir den ganzen Vorgang noch mit über den Sender gekriegt haben, wie wir dann praktisch gekapert wurden. Und die Hörer wussten dann auch Bescheid.
Und die Hörer sind solidarisch. Mit ihrer Hilfe stemmen die Radiomacher die Geldstrafe von 2.500 deutschen Mark. Heutzutage die einzige Herausforderung, störungsfreies Internet in Ostfriesland. Und fehlender Nachwuchs.
Die nächste, die ist ja schon auf dem FDP.
Ja, hast du schon was im Voraus produziert? Oder,
ja.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass uns unsere DJs, die ja nun auch nicht die jüngsten sind, noch lange erhalten bleiben.
Sie drehen weiter auf. Inzwischen legal. Aber mit genauso viel Enthusiasmus und Herzblut wie zu den wilden Zeiten.
Ja, Radio, was für eine Zauberwelt. Übrigens, hier, wir befinden uns in einer wundervollen Scherenlandschaft. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber wir müssen noch ein Wort loswerden zu Peter Illmann als Radiomoderator.
Ja,
ich meine, 80s.
Ja, ne? die Herrschaften, das ist ja bewundernswert, wie die das noch da immer machen. Bei 80s, wir haben einen anderen Startpunkt gehabt. Wir haben gesagt, die 80er Musik, die wollen wir zeigen aber und hörbar machen, aber nicht so im klassischen Stil, dass wir also Nostalgiesender sind, dass wir sagen, ach, wie schön war es doch früher und die Schulterpassen. Nein, es ist ein moderner Sender, das merkt auch
jeder. Ich höre das ab und zu, klar. Ja, schau, es ist bei DAB ist es ja immer, die Zahlen sind ja immer ganz oben aufgelistet.
Ganz oben, ne? Deswegen, genau. Und im Internet bei 80s.de kriegt man das natürlich auch. Wir haben sehr viel jüngere Zuhörer, das ist das Schöne. Die sind manchmal 25, 30. Und ich sage mir, ihr habt doch noch gar nicht gelebt. Dann sagen die, ja, aber wir haben die Musik von den Eltern und wir beschäftigen uns jetzt mit Michael Jackson, mit Peter Gabriel. Und das finde ich schon toll. Und wir versuchen halt, einen modernen Sender zu machen mit 80er Musik. Und da mache ich eben auch die Pop-Stories, wo Matze Knob vorhin erzählt hat. Das ist ein Podcast, der sehr erfolgreich läuft. Das freut mich auch, wo wir tatsächlich ein bisschen so die Hintergründe der 80er-Hits eigentlich zeigen. Und ich bin sehr zufrieden und der Sender wächst und gedeiht.
Ein Satz noch dazu, weil wegen Musik. Was mir auffällt, früher in den 80ern, 90ern, da gab es von jeder Band irgendwie alle halbe Jahr vielleicht mal einen Hit.
Ja.
Heute gibt es von jedem Interpreten, da wird ja immer raus, immer ein neuer Hit, immer ein neuer Hit, immer ein neuer Hit. Man kommt gar nicht mehr hinterher.
Ja, ne? Es kommt auf die Interpreten an. Aber ich interessiere mich durchaus auch für neue Musik. Also ein Beispiel Rosalia, vielleicht sagt ihr nichts, eine spanische Sängerin, die mit Flamenco-artigen Musikelementen arbeitet. Und die hat einen Song gemacht, der heißt Berghain, der aber nichts mit der Diskothek zu tun hat. Fantastische Musik. Also es ist nicht so, dass heute keine gute Musik mehr gemacht wird. Es gibt schon noch richtig gute, man muss sie nur finden.
Rosalia deswegen passt sehr gut, weil Peter Illmann, das ahnt man möglicherweise, sehr gerne reist.
Ja.
Also ich meine, wer tut das nicht? Okay, also ich sag mal so, die meisten Menschen reisen natürlich gerne. Aber du reist, ich sag mal, nicht einfach nur, um dich in die Sonne zu legen.
Nein, normalerweise nicht. Also das ist meine große Schwäche. Sehr schöne und interessante, gute Hotels und Reisen. Mhm. Und in dem Fall, jetzt, das sind ja Fjorde, glaube ich, ne? Passt wunderbar, Fjorde,
genau.
Weil ich tatsächlich da mal eine Sache mache. Ich war vor 2 Jahren auf einem schönen Schiff, Europa kann man ruhig sagen, in Hamburg kann man das sagen, eines der schönsten Schiffe überhaupt, da habe ich gearbeitet. Und da habe ich gesagt, ich möchte das einmal so ganz privat machen. Und die Fjorde waren immer ein Traum von mir. Und da habe ich mit meinem Partner gesagt, das machen wir jetzt und das gönnen wir uns. Und jetzt fahre ich also in einem guten Monat, im Juni, Ende Juni, tatsächlich mit der schönen Europa da entlang.
Also das ist, glaube ich, ich habe es noch nie gemacht, sehr imposant, weil du bist halt auf diesem Schiff. Das wirkt dann ganz klein und um dich herum und dann diese Ruhe, das ist...
Ja, und der Vorteil ist ja, dass man auf dem Schiff gut beköstigt wird, während in Skandinavien, gerade in Norwegen, da kannst du ja für eine Pizza 50 Euro bezahlen. Und das wird mir dann auch ein bisschen teuer. Das ist ja wirklich inzwischen sehr, sehr teuer, in Skandinavien an Land Urlaub zu machen. Mit dem Schiff geht das besser.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast hier gerade die Alkoholpreise versteckt.
Nein!
Weil an Bord ist der Alkohol auch billiger, denn als wenn du an Land gehst. In
Das stimmt. Da wollen wir gar nicht
anfangen. Verklausuliert hast du das so gerade erzählt.
Ich hatte wirklich die Pizza gemeint, aber du stimmt. Also ein gutes Glas Wein, glaube ich, kann ich mir in Norwegen kaum noch leisten. Auf dem Schiff geht das eher.
Peter, wir sehen dich im Schmidtchen, ja. 27. 28. Mai. Ansonsten im Volksparkstadion, die große 80s Live-Show. Also war schön mit dir.
Ja, danke sehr dir ganz schön. Herzlich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, hier zu sein. Toll, Hinnerk, vielen Dank.
Morgen.
Und dann alle anderen auch.
Morgen geht es darum, im ganzen Jahr den Garten schön zu haben. Jawohl. Gartenexpertin Alexandra Lehne kommt zu uns aufs rote Sofa. Und jetzt bleiben Sie einfach dran, da gibt es die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Und dann sehen wir uns halt morgen Abend wieder, 18:45 Uhr. Heute Abend Eurovision Song Contest. Daumen drücken. Tschüss.